dass angesichts von der speziellen Situation vom vietnamesischen Volk, von Vietnam als Land, mit dem Erzfind im Norden China, wo die Rote Khmer unterstützt, wo Vietnam angreift und so weiter und so fort, dass nicht verstanden wird, dass das Vietnam, nachdem es ja fast in die Steinzeit zurückbombardiert worden ist vom amerikanischen Imperialismus, einen Versuch macht, in dem Raum, in dem das Land sich befindet, mit anderen Ländern zusammen eine Art Koalition oder eine Union oder so etwas herzustellen zum Schutz gegenüber dem mächtigen nördlichen Nachbar. Oder der nächste Punkt, wenn nicht das geringste Verständnis besteht, dass Vietnam ebenfalls und selbstverständlich auch Kambodscha ein Opfer ist vom China-Sowjetunion-Konflikt, dann finde ich das absolut betrüblich. Und wenn es das bei der Linken ebenfalls besteht, dann finde ich es geradezu katastrophal.
Beurteilst denn du in dem Zusammenhang die Ratlosigkeit vom ganzen linken Spektrum da angesichts vom erstens vor 10 Jahren Befreiung von Vietnam und zweitens eben Besetzung Kambodschas? Also, wie erklärst du dir auch das relative Schweigen in der linken Presse?
Das gibt mir eigentlich Gelegenheit, zurückzukommen auf eine Frage, die du jetzt eigentlich schon zweimal gestellt hast, nämlich überhaupt das Verhalten von so und so vielen Linken, die als sogenannte 68er benannt werden. Ich habe ja schon gesagt, 1968 oder meinetwegen auch 67, also in diesen Jahren ist ein grosser, eigentlich das grösste Potenzial von der damals politisch Aktiven ist mit sehr wenig politisch-historischem Hintergrundmaterial, mit einem sehr schwachen geistig-politisch-historisch-ideologischen Fundament sehr schnell emotional politisiert worden. Meines Erachtens hat sich in den folgenden Jahren, in den 70er Jahren, gezeigt, und ganz besonders in schwierigen weltpolitischen Konflikten, also in außenpolitischen Konflikten, dass das Fundament zu brüchig ist, um derige Konflikte zu verstehen, geschwiege denn zu analysieren. Deswegen kann ich auf keinen Fall irgendwelche eben sogenannte 68er, ich sage immer, wenn ich sogenannte 68er sage, so meine ich einfach damit, dass der Begriff ein bisschen verschwommen oder wischiwaschi ist. Die 68er würde ich niemandem einen Vorwurf machen. Meines Erachtens hat die 68er-Bewegung für die politische Entwicklung außerordentlich viel gebracht. Auch in der Schweiz. Es wäre heute vieles, vieles absolut undenkbar, wäre nicht entstanden, wenn nicht die Fundamente in 68 gelegt worden wären. Und viele 68er sind immer noch politisch tätig. Viele 68er sind nicht, wie du am Anfang gesagt hast, sozusagen programmatisch eintreten in die Institutionen. Abgesehen davon, dass ich auch gegen das nichts habe. Ich nehme nur einmal einen Punkt. Am Schweizer Fernsehen wären einige wenigstens bürgerlich kritische Ansätze zur Darstellung von Politik im Inland und im Ausland undenkbar, ohne dass eben Leute, die 1968 geweckt worden sind oder politisiert worden sind, dort hineingegangen wären. Aber die Ratlosigkeit hängt erstens mit der Kompliziertheit, mit der steigenden Kompliziertheit, mit der zunehmenden Kompliziertheit von der Konflikt zusammen. Zweitens hängen sie zusammen mit dem grauenhaften Konflikt China-Sowjetunion, der sowieso auch für mich nicht verständlich ist. Ich verstehe das nicht. Ich kann das zwar im Einzelnen analysieren und so weiter und so fort, aber letzten Endes ist das, also für mich ist das eigentlich einer von den ganz grossen Ratlosigkeitspunkte, wobei das sich ja im Moment zu lockern scheint. Ich hoffe sehr, dass das dass der Fall wird sein. Drittens gibt es ja, man kann nicht dann ein Engagement, das so stark emotional aufgebaut war, wie das Engagement für Vietnam, kann man nicht jahrelang durchheben. Es sind ja dann andere Engagements gekommen, vor allem hat es sich ja dann verlagert nach Lateinamerika. Dort war es ein bisschen romantischer noch verbrämt gewesen, meines Erachtens. Das ist meine persönliche Meinung, ist also Che Guevara-Romantik ein bisschen zu stark gewesen. 1973 ist dann ein ganz zünftiger Hammer auf den Kopf von uns allen gekommen mit dem Beispiel Chile, wo man komplett ratlos, machtlos, ohnmächtig gewesen sind. Es gehört alles zu den Erfahrungen von den letzten 10 Jahren. Aber dass eine tiefgehende Ratlosigkeit da ist, das hängt ganz bestimmt sicher mit der spezifischen Politisierung von dieser Generation zusammen, die zu wenig Hintergrund hat. Das ist eigentlich meine zentrale These.
Für all die, die jetzt eingeschaltet haben, wir sind also an der Entschuldigungssendung vom LoRa, Vietnam 10 Jahre danach. Wir haben ein Gespräch mit dem Franz Rueb, Publizist, der in Zürich lebt, und wir diskutieren über die Nachwirkung, über den Stellenwert des Phänomens Vietnam heute auf die Linke. Und in dem Zusammenhang, Franz, hast du Stichwort genannt, Lateinamerika. Nicaragua, Guatemala, El Salvador sind heute eigentlich die wichtigen Orte auf der Weltkarte, wo sich entscheidende Sachen abspielen, wo zum neuen Idol, fast würde ich sagen, von sehr vielen Leuten geworden sind, also die Schauplätze. Schafft 2-3 Vietnams, ist einmal von Che Guevara gesagt worden, ist Zentralamerika ein anderes Vietnam? Wie siehst du den Stellenwert von der ganzen Zentralamerika-Soli-Bewegung heute, soweit du das verfolgt hast?
Nicht sehr unterschiedlich zu den allen Solidarisierungen mit revolutionären Bewegungen ab eben ungefähr 1967-68, wobei ganz sicher Vietnam einen besonderen Stellenwert hat, weil das der erste grosse und Sieg von einer revolutionären Bewegung gegenüber dem amerikanischen Grossimperialismus war. Die Solidarisierungen finden ja jeweils statt, und das ist auch sehr wichtig. Keine aber hat dann je wieder das Gewicht, die Breite und die Tiefe erlangt, wie die Vietnambewegung. Ich nehme auch an, dass grundsätzlich in der Entwicklung von der Weltpolitik den gleichen Stellenwert hat, dass sie aber anders eingebettet ist, weil sie überschattet ist, viel stärker als 1968, 70, ja sogar 75 von der Globalgefahr, die Globalgefahren sind heute viel gewaltiger, also sie nehmen sehr viel mehr ein. Die Globalgefahren haben auch, glaube ich, also bin ich der Meinung, auch einen gewissen spielen eine gewisse Rolle in einer resignativen Entwicklung, weil da die Ohnmacht noch grösser wird. Das will natürlich nicht heissen, und das heisst es auch nicht, dass der Kampf gegen diese Gefahren nicht sinnvoll ist. Der wird ja auch geführt. Aber ich nehme an, dass die Beziehung von Einzelkonflikt überschattet von dem grossen globalen Konflikt eine wichtige Rolle spielt bei der Politisierung und beim politischen Engagement des Einzelnen.
Mhm. Franz, eine Abschlussfrage. Vietnam, Kambodscha da, Zentralamerika dort. Wo tust du dich engagieren? Was machst du heute konkret?
Nichts. Ich mache gar nichts. Ich bin... Das ist auch eine ganz schwierige Frage. Ich muss auch zugeben, dass die ganz schwierig zu beantworten ist. Ich habe zwar schon gesagt, dass ich aus der Partei ausgeschlossen worden bin. Ich habe anschliessend mich schon punktuell politisch beteiligt. Ich habe das und jenes gemacht, aber ich bin vor allem nie nicht dabei. Und da ich in keiner Partei bin und das ja heute keine sich gross öffentlich manifestierende politische Bewegungen gibt, wüsste ich im Moment auch gar nicht, wo, was ich soll machen. Selbstverständlich mache ich punktuell das und jenes, aber eigentlich bin ich politisch Brachland.
Questionnaire. Uncle Sam gonna send me away from here. Lord, I got my questionnaire. Uncle Sam gonna send me away from here. He said, JB, you can hide, but you cannot run. Now they need you in Vietnam. Sweetheart, please don't you worry. I just began to fly in the air. Don't you worry. I just began to fly in the air. Now the Vietnam shoot me down over there. Lord, you find my body there somewhere. Oh, wonder when will all wars come to an end. Oh Lord, I wonder when will all wars come to an end. Now the Vietnam shoot me down and saying, my son Jebba will rise up and fight again.
Der Blues hat 1965 der J.B. Lino kurz nach der Eskalation vom Vietnamkrieg komponiert. Der Text heisst etwa so: Lord, ich habe da ein paar Fragen. Onkel Sam schickt mich weit weg von hier. Die brauchen mich jetzt in Vietnam. Liebstes, mach dir keine Sorgen, ich habe mir das aus dem Sinn geschlagen. Denn in Vietnam schießen die mich einfach ab. Lord, denn dort kannst du meinen Körper irgendwo finden. Lord, ich frage mich, wohin soll das alles führen?
Ab Anfang 60er Jahre hat die US-Regierung Schwarze als Kanonenfutter nach Vietnam geschickt. Von dort her ist auch der erste Widerstand gekommen. Die Studentenbewegung hat sich erst geregt, wo ab etwa 1967 Studenten aus den Universitäten rekrutiert worden sind für Einsätze in Vietnam.
Hunderttausende von jungen Amerikanern sind in der Zeit vom 64 bis zum 73 im Einsatz in Vietnam. 58'000 von ihnen sind dabei gefallen. Das ist wenig verglichen mit den 1,5 Millionen Vietnamesen und Vietnamesinnen, das heisst vor allem in der Zivilistenbevölkerung, die in diesen Bombardements umgekommen sind. Es war der längste Krieg in der Geschichte der USA. Er hat 150 Milliarden Dollar gekostet. Aber noch heute, 10 Jahre nach der Niederlage der USA, leiden Hunderttausende von Rückkehrern an Verstümmelungen. Verstümmelungen körperlicher, Verstümmelungen psychischer Art. 10'000 Amerikaner zum Beispiel allein leiden an den Folgen des dioxinhaltigen Entlaubungsmittels Agent Orange. Doch weit grösser ist die Zahl der psychisch Geschädigten, die in dieser grünen Hölle, in dem Dschungelkrieg von Indochina wahnsinnig geworden sind, die am Alkohol und am Heroin verfallen sind. Das wird ja gezeigt in den berühmten Filmen wie Coming Home, Apocalypse Now oder Dear Hunter. Viele Amerikaner fragen sich heute, wie es möglich war, dass die perfekte US-Kriegsmaschinerie durch so ein einfaches Volk von Reisbauern wie von den Vietnamesen können überlistet werden. Denn viele Amerikaner glauben, dass der Kampf in Indochina einer guten Sache dienen. Sie hätten sollen den südostasiatischen Ländern den kommunistischen Übergriff ersparen sollen. Sie also vor dem kommunistischen Übergriff bewahren. Die Amerikaner haben gleichsam die gute Sache vom sogenannten Freien Westen verfochten. Sie haben sich das Recht ausgenommen zu bestimmen, wer gut und wer böse ist. Eine der wichtigsten Rollen, die schliesslich zum Abbruch des US-Engagements in Indochina geführt hat, sind sicher die Medien gewesen. Über ihre Fernsehschirme haben die Familienangehörigen der USA den gerechten Kampf in Anführungszeichen von ihren Söhnen mitverfolgen. Was sie dann allerdings gesehen bekommen haben, das hat sie zutiefst schockiert. Was haben sie denn da gesehen? Sie haben gesehen, wie die Marines, also ihre Söhne, friedliche vietnamesische Dörfer niedergebrannt haben, wie vietnamesische Kinder schreiend als brennende Fackeln umgekehrt sind, getroffen von US-Napalmbomben. Und sie haben müssen hören und sehen, wie es zum Massaker gekommen ist, zum Massaker von einem jungen Leutnant William Kelly, der in My Lai mit seinen Leuten, mit seinen Truppen über 400 alte Leute, Frauen, Kinder massakriert hat. 1975, als der Krieg unter dem Eindruck vom massiven Widerstand der amerikanischen Öffentlichkeit und angesichts der ausweglosen militärischen Situation in Vietnam eingestellt werden musste, da haben sehr viele Amerikaner nichts mehr wissen von dem Albtraum Vietnam. Heute, 10 Jahre nachher, werden all die Erinnerungen wieder in den Medien aufgefrischt. Es hat TV-Serien gegeben, alle grossen Zeitungen und Zeitschriften machen ihre Report über die grauenhafte Erfahrung in Indochina. Aber genau 10 Jahre nachher, nach dieser Niederlage in Indochina, genau 10 Jahre nachher, wird der Krieg vom heutigen Präsident Ronald Reagan wieder legitimiert. Die Veteranen von damals sind heute nationale Helden, weil ihr Kampf hat einer guten Sache dient. Im Zug von dem neuen Patriotismus wird Vietnam plötzlich wieder zum neuen Feind. Gefordert wird von Vietnam, bevor man überhaupt mit dem Land will, wieder verhandeln. Es soll in Kambodscha räumen. Es soll die 2400 vermissten GIs ausrücken. Und es soll die Umerziehungslager mit denen auf 10'000 Insassen geschätzten Lager schliessen. Vorher reden wir gar nicht mit denen Machthaber in Hanoi. Keine Rede davon ist mehr, dass der Präsident Nixon seiner Zeit 3,25 Milliarden US-Dollar an Wiedergutmachungsgelder versprochen hat und bis heute noch kein Cent gezahlt worden ist. Und dass die westliche Wirtschaftshilfe, wie im Fall von Nicaragua, ganz ähnlich blockiert ist. Die Vietnam-Lektion scheint die Reagan-Administration heute vergessen zu haben. Mit einem bestürzenden Gedächtniswunsch schickt sich der Präsident Reagan nämlich an, in Zentralamerika einen neuen tragischen Krieg vom Zaun zu reisen, der dem von Vietnam nicht unähnlich wird, könnte sein. Und genau 10 Jahre nach der US-Niederlage werden jetzt wieder erstmals Gelder für den Widerstand in Kambodscha für die Roten Khmer bewilligt. Es sind nämlich 5 Millionen US-Dollar. Ob das ein neuer Auftakt zum neuen Engagement der USA ist, kann bis jetzt noch nicht angenommen werden. Es wäre jedenfalls umso tragischer. Parallel zu den Kriegsbestrebungen in Zentralamerika wird also heute das Vietnam-Debakel nachträglich in einen moralischen Sieg umkrempelt, wie das seinerzeit schon mit dem Koreakrieg passiert ist. Parallel dazu wird mit derselben Ignoranz Kriegshysterie wieder geschürt in Zentralamerika. Einmal mehr, so will die Reagan-Administration die Welt glauben machen, sei der Westen in Zentralamerika in Gefahr. Zu hoffen bleibt nur, dass die Stimme von all jenen Amerikanern, von all denen Hunderttausenden von Amerikanern, die jetzt in diesen Wochen wegen diesen Kontramillionen auf die Straße gehen, zum Demonstrieren, dass die ihre Lektion in Vietnam mitbekommen haben. Dass die stärker ist als die Stimme der senilen Kriegstreiber in Washington.
Eine peinliche Realität. Vietnam, jenes Land, das die Erwartungen und Hoffnungen der verlassenen Völker vertritt, ist in tragischer Einsamkeit. Dieses Volk muss die wilden Angriffe der US-Technologie fast ohne eine Möglichkeit der Abwehr im Süden und mit geringen Verteidigungsmöglichkeiten im Norden ertragen, aber immer allein. Die Solidarität der fortschrittlichen Mächte der Welt mit dem vietnamesischen Volk ähnelt der bitteren Ironie, die der Beifall des Pöbels für die Gladiatoren im römischen Zirkus bedeutete. Es geht nicht darum, den Opfern der Aggression Erfolg zu wünschen, sondern an ihrem Schicksal teilzunehmen, sie bis zum Tode oder bis zum Sieg zu begleiten. Wenn wir die vietnamesische Einsamkeit analysieren, so wirkt dieses Moment der Unlogik innerhalb der Menschheit beängstigend. Der nordamerikanische Imperialismus ist der Aggression schuldig. Seine Verbrechen sind ungeheuer und überziehen die ganze Welt. Das wissen wir bereits, meine Herren. Aber schuldig sind auch die, die in der Stunde der Entscheidung zögerten, Vietnam zu einem unverletzlichen Teil des sozialistischen Lagers zu machen. Zwar hätte die Gefahr eines weltweiten Konflikts bestanden, aber andererseits wäre der Imperialismus zur Entscheidung gezwungen worden. Schuld haben auch die, die einen Krieg von Beschimpfungen und Zänkereien aufrechterhalten, der schon vor langer Zeit von den Vertretern der beiden größten Mächte des sozialistischen Lagers begonnen wurde. Fragen wir, um zu einer ehrlichen Antwort zu gelangen, ist Vietnam isoliert oder nicht? Steht es nicht im gefährlichen Balanceakt zwischen diesen konkurrierenden Mächten? Und was für ein großes Volk! Welche Ausdauer und welcher Mut! Und welch eine Lektion wird der Welt mit diesem Kampf erteilt? Che Guevara, 1967, in der Schrift Schaffen wir 1, 2, 3 viele Vietnams.
Vietnam desde aquí, desde mi verde floresta, alzo mi canción protesta, guajira y hablo de ti. Tierra linda, el yanqui con frenesí, sangriendo te bombardea. Flaquea, si hiergue y lo decapita, porque en cada vietnamita un Nguyen Van Troy pelea. ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuera norteamericanos de la tierra de Vietnam! Hay que cortarte las manos. ¡Hey! ¡Hey! Mujeres, niños y ancianos mueren bajo tu terror. Cada tumba santa con más vida se levanta un impulso vengador. Me río a todo reír cuando un avión Made in USA.
Ha, ha, ha.
Wir kommen jetzt gegen den Schluss von unserer Lora-Entschulungssendung Vietnam 10 Jahre nach der Befreiung und möchten noch zwei, drei Gedanken anhängen.